anschließend meine PowerPoint. Ich habe ja vor 14 Tagen und vor 3 Wochen solche gelben Zettel verteilt. Mit Antworten waren drin, nicht Fragen, sondern Antworten zu verschiedenen Themen, 6 zu 6 Themen. Und ich habe mir vorgenommen, zu den ersten 3 heute zu sprechen und die anderen 3 verwahren wir uns für nächsten Sonntag. Das Ganze lief ja unter der Überschrift, wer bin ich? Unbewusst stellen wir ja diese Frage immer, auch wenn wir nicht dran denken. Zum Beispiel in der Familie. Wir haben 7 Kinder und da sieht man die Unterschiede. Der Älteste oder die Älteste bei uns hat schon früh Verantwortung für ihre Geschwister übernehmen müssen. Sie wird ihr weiteres Leben auch so geprägt sein. Sie wird dann auch leitend in ihrer Familie, die sie jetzt hat, sein, so wie sie es als Kind gelernt hat. Und unser Tassilo, der Jüngste, der ist heute noch spielerisch. Er konnte sich alles erlauben, er war ja der Jüngste. So prägt uns, wer ich bin, in der Familie oder auch in der Schule. Ne? Fragt man sich auch, wo gehöre ich hin? Bin ich der Streber? Bin ich so Mittelklasse? Oder wie ich habe mich oft versteckt hinter meinem Vordermann? Oder muss ich meine Unzulänglichkeit mit Spaß überdecken, dass ich der Kasper in der Klasse bin? Ne? So machen wir unbewusst, dass wir uns überall, wo wir sind, irgendwo sagen, wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Wozu habe ich zum Beispiel geheiratet? Habe ich die Leitung? Hat meine Frau die Leitung? Zu meiner Jugendzeit, du weißt es noch, da gab es das Sprichwort, wer hat die Hosen an? Ne? Heute haben die Damen ja auch Hosen an, also da gilt das nicht mehr, aber zu meiner Zeit haben die Damen Röcke getragen, aber wenn man vor ihr sagte, du hast die Hosen an, dann war sie, die bestimmt hat in der Ehe. Auch da müssen sich junge Ehepaare finden, was ihre Position da ist. Auch im Beruf werde ich dem gerecht, was mein Chef will, oder bin ich immer der Leidtragende oder sägen meine Kollegen an meinem Stuhl, so muss ich meine Position darstellen und wissen, wo gehöre ich hin. Da habe ich noch den Fall, den ich als Rentner erlebt habe. Man war voll im Berufsleben, zuletzt war es noch ein 40-Stunden-Woche, die ich gemacht habe, und dann auf einmal mit herzlichem Gratulation ist man entlassen worden, aber dann war man zu Hause. Sagte, du hast Schule besucht, du hast studiert, hast einen Beruf ausgefüllt, aber jetzt ist alles, brauchst du alles nicht mehr. Wer bist du eigentlich? Und meiner Frau ging es genauso, sie hat gesagt, plötzlich hängt er den ganzen Tag da und kontrolliert mich. Das war die Angst meiner Frau. Sie musste sich auch fragen, wer bin ich jetzt? Früher habe ich dafür gesorgt, dass mein Mann zur Arbeit gehen konnte, die Kinder versorgen. Jetzt ist er da. Wer bin ich? Ich will aber heute nur über einen Punkt reden. Wer bin ich in Jesus? Und das war so der Fragebogen, den ich euch gegeben habe. Und der begann mit den ersten Antworten. Ich weiß um die Vergebung Jesu und halte die Gebote. Oder ich bemühe mich, gut zu leben, damit mir Jesus vergibt. Und als drittes war, mir ist komplett vergeben und ich bin ein Heiliger. Merkt ihr, da ist eine Steigerung drin. Und ich habe euch das mitgegeben, damit ihr mal euch entscheidet, was gilt für mich? Was ist zutreffend für mich? Und da habt ihr schon an diesen gemerkt, es geht nicht um richtig und falsch. Ist kein Kreuzworträtsel und auch kein Quiz, sondern es geht darum, was denke ich? Wer bin ich? Bin ich der, der sagt, ja, ich habe davon gehört, dass Jesus vergibt, und es ist ganz gut, wenn man Gebote hält? Oder B, strenge ich mich jetzt an, damit mir Jesus irgendwann mal vergibt? Das ist so der Tenor in allen Religionen. Ich muss etwas tun und dann ist der gute Gott, wie man ihn auch nennt, ist dann gnädig zu mir. Unsere Geschwister aus dem muslimischen Bereich, die kennen das noch, da gibt es keine Gewissheit. Sie sagen, ich versuche gut zu leben, mache alle Vorschriften und dann weiß ich nicht, ob Allah dann mir gnädig ist und wie er dann mit mir umgeht. Ne? Eine große Ungewissheit. Und leider haben viele Christen auch diese Ungewissheit. Aber ihr seht, ich habe es unterstrichen, die Antwort C wäre das, was die Bibel uns sagt. Mir ist, wenn ich Kind Gottes bin, das ist immer die Voraussetzung, komplett vergeben und ich bin ein Heiliger. Das ist für manchen Christen zu hoch, dass sie sagen, ich kenne mich doch. Was ich heute wieder verzapft habe, ich habe meine Frau angeschrien und ich habe das und das und das. Und da willst du mir sagen, das wäre schon alles komplett? In diesem Zwiespalt stehen wir. Und er löst sich eigentlich nur dadurch, was Harald in seiner Predigt gezeigt hat. Er hat uns gesagt, es gibt den Körper, die Seele, aber wir sind ein Geist. Und wir müssen jetzt immer wissen, worauf geht das? Spricht das von unserem Geist oder spricht es von der Seele? Und zur Seele gehört ja Verstand, Gefühle, unser Herz, das gehört zur Seele und der Körper auch. Und wir müssen wissen, wie er das gestaltet ist. Den Körper werden wir mal im Grab lassen. Der geht nicht in den Himmel. Da müssen wir einen Veränderten haben. In der Auferstehung kriegen wir einen Veränderten, so wie wir das bei Jesus schon gesehen haben. Aber der bleibt hier. Also da kannst du nicht viel dran machen. Als du dich für Jesus entschieden hast, bist du derselbe geblieben. Da hat sich kein Haar verändert, da ist kein Arm anders geworden, sondern der Körper ist genau der gleiche geblieben. Wie war das mit der Seele, als wir uns entschieden haben? Es gibt Leute, die sind ganz nüchtern, haben gesagt, ich habe erkannt, Jesus ist der Herr, der Heilige Geist hat mein Herz angerührt, ich gehöre ihm. Praktisch war bei mir auch so. Beim Abendmahl als Jugendlicher habe ich erkannt, das hat Jesus für mich gemacht. Punkt, das gilt für mich. Ganz nüchtern. Es gibt Geschwister, die habe ich kennengelernt, die waren begeistert, plötzlich aus ihrem Tief, aus ihrer Depression herausgeholt zu werden und in der Freude Jesus zu waren. Ich habe das bei einer Seelsorge erlebt, dass eine junge Frau eine ganze Stunde lang nur gelacht hat, weil sie aus dieser Depression herausgekommen ist. Da hat die Seele sich bemerkbar gemacht. Die hat Veränderung erlebt. Die hat plötzlich gemerkt, Jesus holt mich aus meinem Loch heraus. Da gab es Veränderung an der Seele. Aber jetzt, wenn wir sagen, mir ist ganz vergeben und ich bin ein Heiliger, dann trifft das unseren Geist. Also nicht Verstand, versteht ihr mehr? Wir meinen nicht geistig, sondern geistlich. Ne? Die Figur, die Harald immer ganz rechts hatte, ne? Die ist komplett hergestellt. Und das bin ich. Wir haben dieses Bibelwort hier auch aus Epheser 2, Vers 19. So seid ihr. Ich habe noch du dahinter geschrieben, damit du angesprochen bist. Nun nicht mehr Fremde oder Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit der Bekehrung hat Gott uns den Haustürschlüssel gegeben. Wir können aufschließen und sagen, hier bin ich zu Hause bei unserem himmlischen Vater. Unser Geist ist komplett hergestellt, der Heilige Geist wohnt darin und wenn wir diese Zusagen der Bibel nehmen, dann gilt das in erster Linie unserem Geist. Das sind wir. Ist ja nicht irgendwo schwebt irgendwas, sondern das sind wir. Das hat Gott uns zugesagt. Jesus hat diese Erlösung gewirkt und deshalb brauchen wir da nicht groß fragen, was muss ich tun? Das ist ein zweiter Punkt. Wir kennen das aus. Es geht ja hier um Vergebung. Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da geht es ja darum, dass einer seiner beiden Söhne vorzeitig sagt, ich möchte mein Erbe haben. Das ist etwas ungewöhnlich. In der Regel kriegt man das Erbe erst, wenn man verstirbt. Wenn der Erblasser, so heißt es, verstirbt, können die Erben ihr Teil kriegen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass der Vater sagt, du kannst schon vorzeitig das bekommen, das haben wir bei unseren Kindern auch gemacht. Drei unserer Kinder haben schon ihr Erbteil erhalten. Wir hatten die Möglichkeiten, ihnen ein Grundstück zu geben, das Haus, das wir in Niedersachsen hatten, an die Älteste zu geben und sie hat wieder ausgezahlt. Das ist eine Möglichkeit. So hat das dieser sogenannte verlorene Sohn gemacht. Er sagt, Papa, ich will das haben, ich habe bei dir gearbeitet, aber jetzt will ich mein Erbe haben. Aber was macht er damit? Nicht verantwortlich geht er damit um, sondern er verjubelt es, wie wir das heute so sagen, wie es vielen Lottogewinnern heute auch noch geht, dass sie am Ende nichts mehr haben. Und er macht das den tiefsten Job, den es bei den Israeliten gab. Er hütet Schweine, die er unrein galt, und er isst sogar von dem, was den Schweinen gegeben ist. So tief ist er gesunken. Und das hat Jesus als Bild für unsere Situation, die unerlöste Situation, geschildert. Aber der junge Mann sagt, ich will zu meinem Vater gehen. Der hat Arbeit. Da könnte ich wie so ein einfacher Arbeiter bei ihm dienen. Ich hoffe, er nimmt mich an. Aber der Vater macht ganz was anderes. Er läuft ihm entgegen, vergibt ihm alles. Er kriegt den Ring als Zeichen dafür, dass er wieder anerkannter Sohn ist, der ja Erbe ist. Und das hat, will Jesus sagen, hat er mit jedem gemacht, der seine Vergebung angenommen hat. Wir haben wieder den Ring, der uns als Kinder Gottes angenommen hat. So tief geht die Vergebung unseres Herrn und Heilandes. Hier taucht ein Begriff heilig auf. Der wird ja so ganz unterschiedlich gehandhabt. Du weißt, aus der katholischen Kirche, da gibt es extra Heilige, das sind besondere, die der Papst so benannt hat. Die Bibel nennt Heilige alle, die Jesus angenommen hat. Ne? Er spricht hier in diesem Vers zwar von, dass wir Mitbürger dieser Heiligen sind, aber wir sind auch selber. Heilig heißt ausgesondert für Gott, denn er ist heilig. Er ist rein, er ist wunderbar und allwissend, all die wunderbaren Eigenschaften, die wir kennen, und das zusammen ist heilig. Und wer ihm gehört, ist auch Heilige. Wir dürfen uns Heilige nennen, ohne, das geht nicht um Stolz, weil wir das nicht erwirkt haben, sondern unser Herr und Heiland hat das gewirkt. Deshalb dürfen wir es sagen. Dann noch bei der nächsten Folie zwei Verse, die das bestätigen. Ihr wisst ja, auch biblisch soll immer alles mit mehreren Zeugen belegt werden. In Kolosser steht, das Evangelium ist, das habe ich jetzt geschrieben, damit ich wie in den Vers reinkomme, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist in seinen Heiligen. Ein Geheimnis, das zur Zeit des Alten Testamentes nur geahnt war. Die Propheten haben es gesprochen, aber das Evangelium ist ein Geheimnis. Und für viele in der Welt, die nicht glauben, bleibt es ein Geheimnis. Die sagen, ich muss mich anstrengen, um vor Gott etwas zu gelten. Aber wir wissen, Jesus hat für uns alles auf seine Schulter genommen. Und das ist ein Geheimnis, das wir als Heilige in uns tragen und bezeugen können. Und Kolosser 1, 13 und 14 sagt, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt, also genommen und dahingesetzt, in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Darum geht es hier. Sehr anschaulich habe ich das mal in einer Geschichte gehört. Ein junger Mann hat ähnlich wie der verlorene Sohn sich nicht darum geschert, was die Eltern so gesagt haben. Er wollte sein eigenes Leben leben, hat geraucht, Hasch genommen und ist immer tiefer gesunken, hat die Ermahnung der Eltern nicht angenommen ist von zu Hause weg und gesagt, ich will mein eigenes Leben machen, hat die Eltern bestohlen, hat dann später, damit er Rauschgift kaufen konnte, auch andere bestohlen und ist dann zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verhaftet worden. So eine Haft hat immer zwei Wirkungen. Der Staat möchte, dass man resozialisiert wird, so heißt es. Das heißt, wieder ins normale Leben kommt. Ich habe in meiner Jugendzeit Gefängnisbesuche gemacht und habe festgestellt, dass das in der Regel nicht funktioniert. Das heißt, immer beim nächsten Mal lasse ich mich nicht schnappen. Ich sitze das hier auf einer Backe ab und dann zeige ich den Leuten, wo es lang geht. Es gibt aber Einzelne, die dann, wie dieser junge Mann, von dem ich erzähle, sich Gedanken gemacht hat, was mache ich, wenn ich entlassen werde? Und er hat eine Option, er sagt, ich werde meine Eltern bitten, mir zu vergeben. Schreibt einen Brief nach Hause und sagt, ich würde gerne nach Hause kommen, wenn ihr mir vergebt. Ich komme mit dem Zug und fahre an unserem Grundstück vorbei. Wenn ihr mich annehmt, hängt ein weißes Tuch in den Apfelbaum. Der junge Mann setzt sich in den Zug, nachdem er diesen Brief abgeschickt hatte, und fährt in Richtung nach Hause. Unterwegs wird er ganz unruhig. Werden die Eltern ein Zeichen setzen, dass ich kommen darf, oder muss ich in das Ungewisse weiterfahren? Und er fragt einen Mitreisenden, sagt, kannst du mal mit aus dem Fenster gucken? Vielleicht übersehe ich das weiße Tuch. Ist ganz aufgeregt und dann kommen sie endlich an das Grundstück. Der Apfelbaum ist voll mit weißen Tüchern. Nicht nur ein kleines Tuch, sondern voll. Die Eltern sagen, komm nach Hause. Das Signal heißt, komm, wir vergeben dir, du darfst kommen. So ist unser Herr. Der sagt, komm nach Hause. Dir ist komplett vergeben. Ich habe alles getragen. Das ist seine Vergebung, die ich mit den drei Fragen so deutlich machen wollte. Gehen wir zum nächsten. Dort geht es um ein Thema, das in der Theologie so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird, Erwählung. Nächste, Erwählung. Die Bibel spricht von Erwählung. Was ist das? Theologen haben daraus eine Prädestinationslehre gemacht. Das heißt, die sagen, von Anfang an hat Gott schon ausgesucht, wer mal Christ sein wird. Das galt auch für das Alte Testament, aber wir beziehen uns hier erstmal auf uns. Und wenn Gott schon festgelegt hat, wer Christ ist, dann brauche ich mich ja nicht anstrengen, dann brauche ich nicht fragen, dann brauche ich nicht zum Gottesdienst zu gehen, dann brauche ich nicht die Bibel lesen, es ist ja alles festgelegt. Das wäre ein Extrem der Erwählungslehre. Ne? Aber das Problem ist ein anderes. Und ich habe es erstmal in Fragen gestellt, wir lesen doch mal die Fragen. Ich denke, die christliche Religion ist die beste. Davor sind so unsere Asylbewerber gestellt worden, die aus dem muslimischen oder anderen Bereich kommen. Wie gehe ich damit um, dass hier in Deutschland fast alle Christen sind oder sich christlich nennen? Ist die Religion besser? Und ich denke, es gab auch einige, die die Religion einfach nur gewechselt haben, weil es vielleicht dann besser ist in Deutschland. Das passte so zu der ersten Antwort. Die zweite, ich glaube an die Existenz eines guten Gottes. Das machen die meisten Menschen. Da braucht man nicht Christ zu sein. Ne? Die sagen, da oben muss so ein alter Herr sein, der das macht, aber ich habe oder er hat mit mir nichts zu tun. Die Bibel sagt, selbst die bösen Geister glauben das und wissen das. Aber sie gehorchen nicht. Ne? Das ist die Frage. Deshalb habe ich die dritte Antwort genannt. Gott hat bei der Schöpfung der Welt gewusst, dass ich zu den Erlösten gehöre. Und das kann ich mit einer Bibelstelle belegen. In Epheser 1, Vers 4 habe ich sie euch aufgeschrieben. Denn in ihm, in Jesus hat er, unser himmlischer Vater, uns oder mich erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, da wir heilig und tadelig vor ihm sein sollen. Vor Grundlegung der Erde. Bevor er überhaupt etwas auf dieser Erde gestaltet hat, wo die Bibel sagt, anfangs war Chaos da, da hat er schon gewusst, dass du und ich dazugehören. Aber ich unterstreiche das Wort, er wusste es. Denn Gott ist ja nicht gebunden an Zeit wie wir. Für ihn ist nicht gestern gestern und morgen morgen, sondern für ihn ist alles gleichbleibend, keine Zeit. Und von da kennt er uns schon, ne? So wie er uns heute kennt, so hat er uns bei Grundlegung der Erde schon gekannt. Es geht also nicht darum, dass er uns einen Stempel aufgedrückt hat, du und du nicht, sondern er wusste es schon. Er wusste, er hatte uns den freien Willen gegeben, aber er wusste, wie ich mich entscheide, dass ich das Angebot, das der Heilige Geist in mein Herz gelegt hat, angenommen habe. Bei dem einen hat es länger gedauert, bei dem anderen kürzer, der eine früher, der andere später, aber Gott hat das schon längst gewusst. Und das sieht anders aus, als wenn ich darüber diskutiere, ob ich nun was dazu tun kann oder nicht. Dass unser himmlischer Vater manche Dinge schon vorbereitet, erleben wir manchmal in Gebetserhörungen. Wenn wir feststellen, ich habe darum gebetet und als ich das erfüllt hat, dann merke ich, da hat Gott schon lange das vorbereitet. Manches werden wir erst im Himmel feststellen, wann diese Gebetserhörungen sich vorbereitet haben. Eine Sache habe ich in meinem Leben erkannt. Wir waren, meine Frau und ich und zwei unserer kleinen Kinder noch, 2 Jahre in der Sowjetunion. Damals noch, als es die Mauer gab, bin ich von der Firma zur Montage und Inbetriebnahme nach Toljatti bestellt worden. Mein Kollege, der eigentlich das Projekt bearbeitet hatte, kam aus der DDR und konnte dann nicht nach Russland fahren. Und dann hat man mich, als ich noch recht junger Ingenieur war, eingeladen, 1 Jahr in Russland zu verbringen und dort die Montage zu leiten. Das war eine schwere Entscheidung für uns. Unsere älteste Tochter war gerade ein gutes halbes Jahr alt. Und meine Frau war zum 2. Mal schwanger. Und dann in der Zeit zu gehen, haben wir beide unter Gebet ein Ja gefunden. Wie das war, kann ich vielleicht an einer anderen Stelle mehr erzählen, würde jetzt ein wenig lang. Aber wir haben ein Ja dazu gefunden und ich bin gefahren. Erst ein halbes Jahr alleine, später habe ich Familie nachholen können. Und als ich dort auf der Baustelle war, habe ich mich gefragt, warum? Ich hatte zwar in der Bewerbung geschrieben, ich würde das gerne tun, ins Ausland gehen, aber dass das gerade zu der Situation war, wir waren Mitarbeiter im CVJM und wir hatten einen Hauskreis, den ich geleitet habe und da in Russland, da war nichts. Da waren Monteure, die haben abends Wodka getrunken und von ihren Erlebnissen auf den Baustellen erzählt und da saß ich da als junger Christ und habe gesagt, Herr, warum das? Ich kann zwar Zeugnis meinen Kollegen da und meinen Meistern, die mit mir waren, sein, aber in Russland durfte ich nichts machen. Ihr wisst, im Kommunismus war alles streng verboten. Die Christen haben sich nur heimlich getroffen, also auch da waren keine Kontakte, dass ich da saß und sagte, Herr, warum? Die Antwort darauf habe ich erst viele Jahre später gekriegt. Wir haben dort die Russlanddeutschen kennengelernt, die ja vor, jetzt sind es schon 30 Jahre, hierher gekommen sind. Und das war noch davor. Sie waren also noch in Russland und dachten, wir werden nie nach Deutschland kommen. Aber sie haben, obwohl sie schon seit Jahrhunderten dort waren, seit Katharina der Großen sind sie ja ausgewandert, haben sie immer noch Deutsch gesprochen. Und deshalb waren sie unsere Dolmetscher. Wir hatten Dolmetscher und deshalb haben wir sie kennengelernt und ich muss auch sagen, lieben gelernt. Und als wir waren noch nicht allzu lange wieder zu Hause hier in Deutschland, da durften sie ausreisen und wir haben sie dann in den Notwohnungen und in den Turnhallen besucht und haben immer gemerkt, meine Frau sagte das immer, wir fühlen uns plötzlich bei denen zu Hause. Und als ich meine erste Einladung nach Belen in die russlanddeutsche Gemeinde bekommen habe, da zu predigen, habe ich das gerne getan. Und da ging es mir auch gleich so, ich bin zu Hause bei den Geschwistern. Sie haben darauf reagiert, was ich gesagt habe. Und ich merkte an ihrem Aufnehmen, da bin ich zu Hause. Zwei der Damen aus der Belener Gemeinde waren dann bei meiner Frau in Seelsorge. Und eines Abends sagten sie dann, wir haben den Eindruck, Inge und Herbert, ihr sollt zu uns nach Belen kommen. Unsere Gemeinde ist so gerade im Aufbruch. Es ist ein Zweig von der großen russlanddeutschen Gemeinde. Es waren noch jüngere Leute und haben gesagt, wir brauchen Hilfe. Und dann sind wir 10 Jahre in dieser Gemeinde in der Leitung gewesen, was sehr ungewöhnlich ist, wenn man in die russlanddeutschen Gemeinden guckt. Sind nur Russlanddeutsche, die es entweder russisch oder deutsch die Gemeinde leiten. Aber das so ein Hiesiger, wie wir genannt werden, leitet, das war ungewöhnlich. Aber das hat Gott vorbereitet, als er uns nach Russland geschickt hat. Bei Gott passt alles zusammen, auch wenn wir unsere großen Fragen haben, sagen, hat er mich dafür erwählt, dass ich mal in der Gemeinde in Belen mitarbeite? Er hat darauf mit Vorbereitung schon lange vorher gearbeitet. Und so haben wir noch beim nächsten 2 Antworten, die uns das bestätigt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Kannst du das von dir sagen, dass du ein auserwähltes Geschlecht bist? Kommen wir uns nicht manchmal so mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Nachbarn vor, als wir die Dummen sind, die noch an das mittelalterliche Glauben der Bibel. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Das rufe ich euch heute Morgen zu, dass das in unser Herz hineinkommt. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt. Jetzt kommt unsere Aufgabe. Die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in ein wunderbares Licht. Ich werde am Sonntag noch davon erzählen, was Gott so wirkt, auch unter Prostituierten. Aber das gehört zum Thema beim nächsten Sonntag, nur ein wenig Einblick. Gott tut Wunderbares, auch gerade in unserer heutigen Zeit und bestätigt das, was wir im Bibelwort haben. Nur wir sind immer zu schüchtern, dass wir sagen, nee, das galt mal vielleicht für Abraham, für Paulus und für Petrus, die großen Leute, aber ich doch nicht. Ich möchte euch heute Morgen mit diesen Bibelworten Mut machen, zu sagen, das bin ich, der ich in Christus bin. Und deshalb gehen wir jetzt zum 3. Punkt der Kindschaft. Ich höre manchmal, dass Leute sagen, wir sind alle Kinder Gottes. Das ist aber vom Sprachgebrauch nicht richtig. Alle sind Geschöpfe Gottes. Gott hat alle Menschen, ob hell oder dunkelhäutig, wie auch immer, sie wunderbar geschaffen. Das sagt sein Wort, jeder Einzelne, Licht ihm am Herzen, ob er gehorsam oder ungehorsam, ob er die Botschaft Jesu annimmt oder nicht. Sie sind alle Geschöpfe Gottes und geliebt von Gott. Das können wir unseren Arbeitskollegen und auch unseren Nachbarn weitergeben. Aber Kinder Gottes ist etwas anderes. Wenn ich Kind Gottes bin, lasst uns das mal richtig verwandtschaftlich zusammentun, dann ist Jesus unser Bruder. In dieser Beziehung ist er nicht Herr und Gott, was er ja ist und sitzt, sondern er ist unser Bruder. Und wie ich mit meinem Bruder umgehe, wie viel er mir wert ist, das kann ja jeder von euch, der Geschwister hat, sich ausmalen. Ne? Manchmal gibt es auch Streit, manchmal muss man sich miteinander messen. Ne? Wir sind Geschwister, haben die gleichen Eltern. Wenn wir uns das so ausmalen, dass unser Herr Jesus unser Bruder ist, dann kapieren wir erst einmal, was es heißt, Kind Gottes zu sein, Kind unseres himmlischen Vaters, wie viel wir gewürdigt sind. Und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe das auch wieder mit drei Antworten euch gestellt. Ich kann alle Verheißungen der Bibel beanspruchen. Ist eine mutige Aussage. Oder ist nur ein Teil für mich oder alles? Die nächste Antwort, ich versuche ein gutes Leben, damit ich gerettet werde. Beobachte ich auch bei vielen Christen, die sagen, ich bemühe mich, ich lerne, so wie ich das im Konfirmandenunterricht gelernt habe, die Gebote und die Auslegung von Martin Luther dazu. Und dann versuche ich ein gutes Leben zu führen. Ich hoffe dann, dass ich dann mal in den Himmel komme. Oder aber, wie ich C gefragt, antwortet habe, ich weiß, dass ich ein begnadeter Sünder bin. Auch diesen Ausspruch höre ich sehr viel in unseren Gemeinden. Ich bin ja nur ein begnadeter Sünder. Aber wenn, wer denkt an den Anfang, mir alle Schuld vergeben ist, dann bin ich kein Sünder mehr. Versteht ihr? Dann ist es ein Tiefstapeln. Wir dürfen uns bewusst sein, Kinder Gottes zu sein. Und ich darf alle Verheißungen, deshalb habe ich es, da habe ich es nur dick gedruckt, nicht unterstrichen. Ich darf alle Verheißungen der Bibel beanspruchen. Und wie beanspruche ich das? Indem ich im Gebet sage, Herr, du hast in deinem Wort geschrieben, dass du mich versorgst. Nehmen wir den Punkt.